Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese uns zuerst den Predigttext. Er steht auf den Zetteln. Lukas Kapitel 13, nicht 23, 13, 22 bis 35. Und er ging durch Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen, und werden's nicht können. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, und ihr anfangt, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken, und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen: Ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird Heulen und Zähneklappern sein, wenn ihr sehen werdet Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen vom Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein. Und es sind Erste, die werden die Letzten sein. Zu dieser Stunde kamen einige Pharisäer und sprachen zu ihm: Mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen: Geht hin und sagt diesem Fuchs: Siehe, ich treibe böse Geister aus und mache gesund, heute und morgen und am dritten Tage werde ich vollendet sein. Doch muss ich heute und morgen und am folgenden Tage noch wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus soll euch verwüstet gelassen werden. Aber ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sagen werdet: Gelobt ist, der da kommt im Namen des Herrn. Herr, ich bitte dich noch einmal, dass du schenkst, dass wir dein Wort verstehen und dass du mir hilfst, dass ich dieses Wort in rechter Weise auslege. Amen. Viele Menschen glauben, dass irgendwann alle Menschen mal in den Himmel kommen. Viele von diesen Menschen, die das glauben, glauben auch, dass es überhaupt gar keine Hölle gibt. Viele andere Menschen glauben, dass es keine Hölle und kein Himmel gibt, sondern dass nach dem Tod alles vorbei ist. Himmel und Hölle, das sind Erfindungen der Religion, das sind alles nur Sagen und Märchen. Nun, was sagt Jesus Christus, der Sohn Gottes, dazu? Der sagt: Entwarnung, es gibt einen Himmel. Definitiv. Aber Warnung, es gibt auch eine Hölle. Und jetzt wird es für manche wahrscheinlich richtig märchenhaft, zwischen Himmel und Hölle gibt es eine Pforte, eine Tür. Und das klingt natürlich sehr interessant, und das ist heute Morgen der erste Punkt, diese enge Pforte, von der Jesus gesprochen hat. Wir haben gehört am Anfang des Predigttextes, es geht los, dass Lukas uns nochmal daran erinnert, wo sich Jesus und seine Jünger gerade befinden, auf welchem Weg sie sich befinden. Und das passt ganz gut, denn wir hatten eine längere Pause mit dem Lukas-Evangelium. Jesus und seine Jünger befinden sich auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus war im Norden, in Galiläa unterwegs, er tat dort seinen Dienst, Und dann richtet er sein Angesicht nach Jerusalem. Und er wusste genau, warum er dorthin geht, denn er würde dort getötet und festgenommen werden. Also das ist ein bisschen verrückt. Ne? Er wusste, dass er dort festgenommen wird und getötet wird. Und gerade deshalb geht er ganz klar nach Jerusalem. Und auf diesem Weg, da passiert eine ganze Menge. Ein paar Sachen hat uns Lukas berichtet. Unter anderem eben sprach ihn hier irgendein Mann an: Herr, meinst du, dass es wenige sind, die selig werden? Meinst du, dass es wenige sind, die gerettet werden? So, das ist also diese Frage, die sich vielleicht schon mancher von uns gestellt hat, die immer wieder gestellt wird. Ja, wie viele werden gerettet? Wie viele werden es sein? Wer wird es sein? Wir fragen vielleicht mehr in unseren Kreisen, wer ist erwählt? Und Jesus gibt eine Antwort, könnten wir sagen, in mehreren Teilen. Ein Teil der Antwort lautet folgendermaßen: Viele, die denken, dass sie errettet sind, die denken, dass sie zu den Ersten gehören, die werden die Letzten sein. Das heißt, sie werden nicht gerettet werden, sie werden außen vor bleiben. Sie werden nicht zum Reich Gottes gehören. Also ein Teil der Antwort lautet, es sind wenige, die gerettet werden. Ein anderer Teil der Antwort lautet allerdings, viele aus allen Himmelsrichtungen werden hinzukommen. Sie werden errettet werden. Sie werden mit den Glaubenshelden des Alten Testaments zusammen am Tisch Gottes sitzen. Sie werden diese Festgemeinschaft im Himmel haben. Die Antwort also, viele werden gerettet. Nun, das Wichtige dabei ist der dritte Teil der Antwort, und das ist nicht der dritte Teil am Ende, sondern das ist eigentlich der Anfang. Damit beginnt Jesus seine Antwort. Und damit macht er deutlich, dass diese Frage, wie viele werden gerettet, wer ist erwählt, wer könnte er vielleicht nicht erwählt sein oder, dass diese Frage die ganz falsche Frage ist. Er sagt, wir sollen gar nicht darüber spekulieren. Sondern was sagt Jesus zuerst? Er weist uns darauf hin, was jeder von uns tun muss, um gerettet zu werden. Darum geht's. Darüber soll sich jeder von euch Gedanken machen. Bin ich gerettet? Ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Das sagt Jesus. Denn viele werden, das sage ich euch, danach trachten, hineinzukommen. Und sie werden es nicht können. Also ringt danach, gerettet zu werden, denn irgendwann ist es zu spät. Nun gut, was sollen wir darunter verstehen, durch diese enge Pforte zu dringen? Was bedeutet das? Was will dieses Bild ausdrücken? Es ist die Pforte zur Errettung. Der Mann fragt, sind es wenige, die selig werden, die errettet werden? Jesus sagt, dringt durch diese Pforte hindurch. Das heißt, geht durch diese Pforte zur Errettung. Was heißt es, durch diese Pforte durchzugehen? Nun, das hat Jesus schon mehrfach deutlich gemacht, und zusammengefasst sagt er, Buße und Glaube. Buße bedeutet Umkehr. Umkehr zu Gott und Glaube an ihn. Umkehr zu Jesus und Glaube an ihn. Als die Leute ihn angesprochen haben, auf die Menschen, die da unterm Turm von Siloa umgekommen sind und die von Pilatus da abgeschlachtet wurden, da sagt er, wenn ihr nicht Buße tut, dann werdet ihr auch alle so umkommen. Und darum ist die Pforte eng. Es hat etwas mit Demütigung, mit Erniedrigung zu tun, durch diese Pforte zu gehen. Es ist eben keine Pforte, keine Tür, kein Weg, den man sich nach seinen Bedingungen, nach seinem Belieben bauen kann, auswählen kann. Ja, eine, die zu mir passt. Ich möchte gerne religiös sein, ich möchte auch gerne irgendwie spirituell mit Gott und mit der Welt und was weiß ich verbunden sein, aber es muss natürlich zu mir passen. Ich bin eben von meiner Natur eher so und so, und dann suche ich mir das Richtige aus in der großen, weiten Welt, in den vielen, vielen Toren und Möglichkeiten, die es da so gibt. Nein, Jesus sagt, es gibt eine Pforte, und die Eintrittsbedingung durch und in diese Pforte legt Gott fest. Viele Israeliten, viele Zeitgenossen von Jesus, die dachten nicht an Erniedrigung und Umkehr. Sie dachten nicht daran, sich klein zu machen. Nein, die dachten, wir sind schon drin. Wir gehören ja schon dazu. Wir gehören doch zu den Ersten. Zu denen, die ganz nah bei Gott sind. Da ist der Tempel. Und dann kommen wir. Und dann sind die ganzen Leute, die außen vor sind. Ja, warum sollen wir umkehren, wenn wir schon zu Gottes Volk gehören? Aber diese Menschen irrten sich sehr. Sie dachten, ja gut, wenn ich von Abraham abstamme, dann stamme ich eben auch irgendwie von Gott ab, dann gehöre ich zu Gott. Und Jesus warnt sie, es sind Letzte, die werden die Ersten sein. Und es sind Erste, die werden die Letzten sein. Wenn ihr nicht umkehrt, dann werdet ihr irgendwann vor verschlossener Tür stehen. Und dann werde ich zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Ihr gehört nicht zu mir. Nun, viele Menschen denken so. Es geht ja hier nicht nur um die Juden von damals, dass wir mal ein bisschen hören, wie die so drauf waren, sondern heute gibt es viele Menschen, die genau so denken. Sie denken, weil ich Gott kenne, meinen Gott, meinen zusammengebauten Gott, kennt Gott mich. Und wo liegt das Problem? Eben, sie denken sich ihren Gott aus. Sie bauen sich ihr Bild von Gott zusammen, wie es ihnen eben gefällt. Oder sie hängen sich an andere Gottesbilder, die andere Menschen zusammengebaut haben. Und dann denken sie, ja, ich kenne Gott, ich habe eine Beziehung zu ihm. Aber Gott wird eines Tages all diesen Menschen sagen, ich kenne euch nicht. Du bist nie wirklich zu mir gekommen. Du gehörst nicht zu mir. Und wenn du Gott kennenlernen willst, dann darfst du nicht auf deine eigenen Ideen und auch nicht auf die Ideen von irgendwelchen anderen Menschen zurückgreifen, sondern du musst dort suchen, wo sich Gott selber offenbart hat. Und das ist in seinem Wort. Gott hat gesprochen. Und Gott hat dieses gesprochene Wort aufschreiben lassen. Das ist die Bibel. Und es ist in seinem Sohn. Er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt. Er hat sich in seinem Sohn offenbart. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Der weiß und er sieht, wie der Vater ist. Also wir können Gott nicht so sehen, wie Gott wirklich ist. Jedenfalls noch nicht. Und Gott hat sich deshalb so offenbart, dass wir ihn sehen können. Er ist Mensch geworden. Und die Bibel berichtet uns darüber. Das Alte Testament. Da sagt Jesus, es sind die Schriften, die von mir sprechen. Und das Neue Testament, das ist die Schrift, die dann davon spricht, wie Christus gekommen ist und was er getan hat und was er gesagt hat. Also die Bibel und Jesus, das ist das Zeugnis, das ist die Offenbarung Gottes. Dort können wir Gott kennenlernen. Und daneben gibt es sicherlich viele Wege, viele Türen in dieser Welt. Aber es ist nur diese eine Tür, die zur Errettung führt. Nur durch diese eine Pforte lernen wir Gott kennen. Nur durch diese eine Pforte können wir uns tatsächlich Gott nahen. Es ist eine exklusive Tür, nur diese Tür. Und wir haben in der Lesung das schon gehört, dass Jesus sich selbst als Tür, als Pforte bezeichnet. Und an anderer Stelle sagt er dann auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nur in Christus ist Vergebung und Errettung und damit der Eintritt in das Reich Gottes. Das heißt, diese Pforte trennt zwischen Licht und Finsternis. Zwischen errettet sein und verloren sein. Es gibt nur diese eine Pforte, die diese Trennung macht. und alle anderen Pforten, alle anderen Türen der Philosophien und Ideologien und Menschenlehren und Weltanschauungen und Sekten und was es alles gibt. All diese anderen Wege, diese anderen Türen führen zum Tod. Sie führen in die Hölle. Sie führen ins Gericht. Sie führen nicht ins, man existiert nicht mehr, sondern sie führen ins Gericht. Und nur diese eine Tür führt zu Gott, ins Licht und ins Leben. Ja, diese Tür ist geöffnet, das Licht scheint hindurch und diese Tür führt zum Licht. Das Christentum ist exklusiv. Jesus ist exklusiv. Die Bibel ist exklusiv. Das heißt ausschließend. Und das ist natürlich für viele anstößig. Das ist nicht unbedingt das, was man hören will. Aber beachten wir Folgendes. Jesus ist nicht nur exklusiv, sondern Jesus ist auch inklusiv, einschließend oder einladend. Jeder ist eingeladen, jeder durch diese Tür hindurchzugehen. Und auch das unterscheidet das Christentum von vielen anderen Religionen und Sekten. In anderen Religionen musst du zum Beispiel einer gewissen Rasse, einem gewissen Volk, einem gewissen Stamm angehören. Du musst eine gewisse Stellung innehaben. In manchen Kreisen muss man besonders reich sein. In anderen muss man unbedingt arm sein. In den meisten muss man gewisse Taten und Leistungen vollbringen. In manchen muss man sogar eine bestimmte Sprache erstmal lernen und sprechen und verstehen. Jesus lädt alle ein. Aus allen Nationen, aus allen Sprachen, aus allen Völkern. Das macht gerade Lukas in seinem Evangelium deutlich. Arme und Reiche, Mann und Frau. Ja, besonders Fromme und irgendwelche Verbrecher. Einfache Menschen, weise Menschen. Spießer und Außenseiter. Jesus lädt alle ein. Alle werden mit dem Ruf des Evangeliums eingeladen, durch diese Pforte zu gehen. Das heißt, wir brauchen uns mit der Botschaft des Evangeliums, brauchen uns damit nicht zu schämen. Wir brauchen uns damit nicht zu verstecken, weil sie ein bisschen zu krass ist in unserer heutigen Zeit. Zu anstößig. Ja, wir haben eine klare Botschaft. Sie ist exklusiv, aber sie lädt alle ein. Alle dürfen kommen. Und die Frage, die uns dennoch zuerst beschäftigen sollte, ist dann nicht, okay, wer wird kommen, wer wird errettet werden, wer wird durch diese Türen durchgehen, sondern komme ich hindurch? Und wenn wir dann den anderen Leuten das Evangelium sagen, wenn wir das Wort verkünden, dann ist es auch die Frage, nicht, wirst du gerettet oder wirst du nicht gerettet, sondern bist du hindurchgekommen? Dringe hindurch. Ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Bleibt nicht davor stehen und überlegt und spekuliert. Es kommt die Zeit, wenn die Tür geschlossen wird. Ab Vers 25 lese ich nochmal. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Erinnerst du dich nicht, Jesus? Wir waren doch so oft mit dir zusammen. Wir haben doch so oft mit dir diskutiert. Wir haben doch so oft mit dir zusammen spekuliert. Wir haben so viel Interesse gezeigt. Wir haben uns so viel Mühe gegeben. Und Jesus wird trotzdem sagen, ich kenne euch nicht. Nun, die Menschen, die Juden, über die Jesus das hier in erster Linie sagt, das waren meistenteils gute, anständige, religiöse Menschen. Wenn wir ihr Leben mal untersuchen würden, dann müssten wir anerkennen, dass diese Menschen nach einem sehr hohen moralischen Maßstab gelebt haben. Warum werden diese Menschen nicht mehr hineingelassen? Die Antwort lautet folgendermaßen. Sünde, das, was uns eben davon trennt, das, was uns draußen hält. Sünde hängt nicht nur von deinen Taten ab, von dem, wie du lebst, ob du spirituell bist oder weltlich, ob du moralisch bist oder unmoralisch, ob du zu den guten Anstandsmenschen gehörst oder ob du ein mieser, gemeiner Typ bist. Nein, es hängt davon ab, ob du mit Gott oder ohne Gott lebst. Das ist das entscheidende Kriterium. Ob du eine tiefe, liebende Beziehung zu Gott hast oder nicht. Christen sind nicht sündfrei. Ja, oftmals mag es sogar so sein, dass Christen schlechter sind als Nichtchristen. Keinesfalls besser. Wo liegt der Unterschied? Christen kennen Gott und Gott kennt sie. Jedes Leben ohne Gott ist sündig. Egal, ob moralisch oder unmoralisch. Jedes Leben auf der dunklen Seite der engen Pforte ist ein sündiges Leben, egal wie viel Mühe man sich gibt, als ein guter Mensch zu leben. Ja, selbst wenn du verwandt bist mit Jesus, wenn du ihn gehört hast, wenn du ihn erlebt hast, wenn du mit ihm diskutiert hast, wenn du jahrelang in die Kirche gegangen bist, wenn du sogar vieles von Jesu Worten gar nicht mal so schlecht findest und praktizierst. Diese Leute, die dennoch nicht hindurchgehen durch Buße und Glaube, die nennt Jesus eben nicht Anstandsmenschen, sondern Übeltäter. Menschen, die ungerecht leben. Es ist entscheidend, ob du durch die enge Pforte hindurchgegangen bist. Und diese Pforte wird, so sagt Jesus, auf nicht ewig aufbleiben, sondern sie wird geschlossen werden. Spätestens dann, wenn du stirbst, wird diese Pforte für immer geschlossen werden. Nun, warum ist das dann diese entscheidende Frage? Das wird darin deutlich. Und Jesus macht es noch deutlicher in den Versen 28 und 29. Diese Pforte ist eben nicht nur die Grenze, die Trennung zwischen Finsternis und Licht, sondern diese Pforte ist auch die Grenze in der Ewigkeit zwischen Himmel und Hölle. Und nur hier ist die Pforte geöffnet und dort ist sie geschlossen. Also Jesus macht es ganz deutlich, ja, es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle und ja, es gibt eine Pforte dazwischen. Aber hier in dieser Welt entscheidet es sich, auf welcher Seite du in Ewigkeit sein wirst. Und wenn du auf der dunklen Seite der Pforte stirbst, dann wirst du auch vor Jesus stehen. Aber vor Jesus, dem Richter. Und Jesus beschreibt dieses Gericht, die Strafe für ein Leben ohne Gott, ohne Liebe und Vertrauen zu Gott. Und zwar mit Heulen und Zähneknirschen. Was drückt das aus? Nun, ein Leben in dieser Welt ohne Gott, das mag noch erträglich sein. Das mag noch gehen, denn es ist ja auch so, dass Gott noch irgendwie da ist, dass Gott noch wirkt. Dass Gott noch die Mächte des Bösen zurückhält, dass Gott noch einlädt durch seine Gemeinde und durch seine Gemeinde wirkt in der Welt. Aber wer dieser Einladung nicht folgt, der wird dann in Ewigkeit erfahren müssen, was eine Existenz ohne Gott, wirklich ganz ohne Gott bedeutet. Und ich rede hier mit Absicht von Existenz, nicht mehr von Leben. Das ist dann kein Leben mehr. Es ist eine Existenz ohne Sinn, aber voller Hass und Verzweiflung und Qual. Heulen und Zähneknirschen. Man existiert noch, aber man lebt nicht mehr. Leben kommt von Gott und Leben bedeutet, mit Gott zusammen zu sein. Und das macht die Bibel auch klar, die Strafe, die man erleiden wird, das wird genau die Strafe sein, die man verdient hat für die Sünden, die man begangen hat. Es wird eine gerechte Strafe sein. Gott ist ein gerechter Gott. Nun, was entscheidet darüber, ob du dieses Gericht erleiden musst? Ob du vor verschlossener Tür stehst oder ob du im Haus bist, im Reich Gottes? Ob du mit den Propheten und Glaubenshelden des Alten Testaments zusammensitzt und Gemeinschaft mit Gott hast? Ob du in Ewigkeit und in Herrlichkeit und in Freude und ohne Tod und ohne Krankheit und ohne Leid mit Gott leben willst. Nicht, ob du in die Kirche gehst, irgendwo Mitglied bist, ob deine Oma, deine Eltern oder deine besten Freunde gläubig sind, ob du dich stets redlich bemüht hast, ob du dich immer um spirituelle Themen gekümmert hast im Leben und immer gerne darüber diskutiert und spekuliert hast. Nein, sondern ob du an Jesus glaubst. Er ist für unsere Sünden gestorben, für das, was uns trennt von Gott. Er hat am Kreuz die Strafe, diese ewige Strafe, die wir außerhalb der Pforte verdient hätten, erleiden müssten, auf sich genommen und abgetragen. Und wenn du noch nicht von Herzen hindurchgedrungen bist, wenn du das noch nicht von Herzen angenommen hast, so warte nicht länger. Erniedrige dich vor Jesus. Es ist eine enge Tür. Erniedrige dich. Bekenne ihm deine Sünden. Bitte um Vergebung. Und dring dadurch durch diese Tür zur Errettung, zum Leben. Im Johannes-Evangelium, da steht, in ihm, also in Christus, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in die Finsternis. Ja, die Tür ist geöffnet. Das Licht schien in die Finsternis. Aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus selbst ist diese Pforte zur Errettung. Und im zweiten Teil des Predigttextes, wo es um Herodes geht, um die Pharisäer und um Jerusalem, da wird nochmal deutlich, dass Jesus gerade auf dem Weg ist, um diese Tür zu öffnen. Ja, das steht zu dieser Stunde, gerade da, als Jesus über die enge Pforte sprach, zu dieser Stunde kamen einige Pharisäer und sprachen zu ihm, mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten. Herodes war König über Galiläa und Perea, also das Gebiet, in dem Jesus gewirkt hatte und in dem Gebiet, in dem Jesus jetzt gerade durchwanderte. Und was antwortet Jesus ihnen? Vers 32, geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe böse Geister aus und mache gesund, heute Morgen und am dritten Tage werde ich vollendet sein. Doch muss ich heute und morgen und am folgenden Tage noch wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Also die Pharisäer kommen zu Jesus und die warnen ihn, hey Jesus, wenn du hier bleibst und wenn du so weitermachst, dann wirst du getötet werden, das können wir dir versprechen, denn Herodes hat es auf dich abgesehen. Und Jesus sagt ihnen, ja, wisst ihr was, ich werde tatsächlich so weitermachen. Und ich werde tatsächlich getötet werden. Aber nicht von Herodes. Nein, ich werde getötet werden in Jerusalem, in eurem religiösen Zentrum. Denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Jesus spricht hier über seinen Tod, aber in bitterer Ironie. Er sagt, im frommen Zentrum, im Zentrum der Anbetung, da, wo die Hochburg der Rechtgläubigkeit ist, dort ist es für einen wirklich von Gott Gesandten viel, viel gefährlicher als im Gebiet des bösen Königs Herodes. Und auch über Herodes spricht er in Ironie, er nennt ihn einen Fuchs und das bedeutet nicht, so wie wir das jetzt vielleicht denken würden, oh, das muss ein schlauer, hinterhältiger Typ gewesen sein. Nein, ein Fuchs, das bedeutet einfach, dass er unwichtig war. Fuchs ist ein kleines Tier, das fängt ein paar Mäuse. Okay, wichtig, das ist ein Wolf und ein Bär. Ein Leopard vielleicht noch. Fuchs, also Leute, was interessiert es mich, wenn in China eine Schaufel umkippt? Herr Herodes hat hier nichts zu vermelden. Heute Morgen und am dritten Tage wird Jesus seinen Plan ausführen. Und diese Wendung, heute Morgen und dann noch am folgenden Tag, das bedeutet, dass Jesu Dienst bald zu Ende kommen wird. Die Zeit ist absehbar. Es müssen nicht unbedingt 3 Tage jetzt noch sein. Aber die Zeit ist absehbar. Aber es wird in dieser Zeit nach Gottes Plan gehen und nicht nach den Plänen von Herodes. Nun, was ist der Plan Gottes? Dass Jesus nach Jerusalem geht und dort für die Sünden der Menschen stirbt, um in diesem Bild in der Pforte zu sprechen, diese Pforte zum Himmelreich zu öffnen. Und Jesus zog durch Städte und Dörfer, wir haben es am Anfang gehört, er lehrte, er heilte, er sagte auch den Herodes, ich werde weitermachen mit diesem Dienst. Damit die Menschen begreifen, dass ich dazu gekommen bin. Damit sie mich als ihren Erretter annehmen. Aber während Jesus das macht, weiß er schon, die werden mich ablehnen. Ich werde nach Jerusalem kommen und die werden mich ablehnen. Wie alle Propheten vor mir. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden. Wer wurde denn gesteinigt? Nicht irgendwelche Leute, die vor lauter Hunger was geklaut haben oder irgendwelchen Unfug gemacht haben. Gesteinigt wurden meistenteils Gotteslästerer. Leute, die gegen Gott sind, die was gegen Gott gesagt haben. Und genau so behandelte das Volk Gottes die Gesandten Gottes, wie Gotteslästerer. Und das ist heute noch so ähnlich. Gut, man wird heute nicht mehr gesteinigt. Aber wenn wir in der Welt Gott so verkünden, wie er sich selber offenbart hat, in der Bibel. Wenn wir sagen, ja, es gibt nur einen Weg. Und ja, Jesus musste ein blutiges Opfer bringen. Das war tatsächlich ein blutiges Opfer. Weil wir so sündig sind, das musste tatsächlich geschehen. Das ist nicht nur ein Vorbild oder aus Versehen passiert. Dann werden die viele Theologen und Christen und Menschen uns nicht aufnehmen und sagen, oh ja, wunderbar. Sondern die sagen, ja Leute, ihr habt sowas von den Schuss nicht gehört. Gott, sowas von blutig und schrecklich, so kann doch Gott nicht sein. Jedenfalls nicht so, wie ich mir vorstelle. Und wenn die Bibel schreibt, dass Gott so ist, dann kann das nicht von Gott kommen. Weil das stimmt nicht mit dem Bild von Gott überein, das ich habe. Also man wird genauso abgelehnt. Und Jesus sagt dieser Stadt, Jerusalem, diesen Menschen, die ihn ablehnen, gestern und heute, ein sehr hartes Gericht voraus. Gott wird seine schützende Hand abziehen. Und Jerusalem hat das erlebt, Jerusalem wurde zerstört. Jesus sagt es hier in Vers 35, seht, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Und das Gericht über Israel und über die Menschen, die Jesus ablehnen, das wird so lange andauern, bis sie Jesus annehmen. Bis sie den von Gott verheißenen Retter und Gesandten annehmen. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sagen werdet, gelobt ist, der da kommt im Namen des Herrn. Es gibt da keinen Weg vorbei, noch irgendwie einen dritten Weg. Entweder du lehnst ihn ab und du stehst unter dem Gericht, oder du nimmst ihn an. Und noch etwas ist interessant. Die Juden, die Jesus ablehnten, die sorgten dafür, dass Jesus getötet wurde. Und somit waren sie daran beteiligt, dass Jesus den Plan, den Willen des Vaters erfüllt. Also diese Juden mussten letztlich, obwohl sie sich gegen Gottes Sohn stellten, diesem Sohn dienen. Sie mussten diesen Plan erfüllen. Aber das ist kein Grund für Jesus jetzt zu triumphieren, jetzt über diese Pharisäer zu lachen. Im Gegenteil, er klagt, er trauert, er weint über sie. Also, er geht dorthin, er wird von denen getötet werden. Das wird genau das sein, was sein Vater will. Und er weint über sie, dass es so ist, dass sie ihn eben nicht annehmen. Und so weint und so klagt Gott über jeden, der ihn nicht annimmt, der Jesus nicht annimmt. Der nicht durch diese enge Pforte hindurchgeht, sondern der vor der Pforte bleibt und davor rumdiskutiert und spekuliert. Und deshalb ermahnt Jesus jeden von euch, dringt hindurch. Und wenn du hindurchgedrungen bist, dann gehörst du zur Gottesfamilie. Dann wirst du Christus sehen, wie er ist. Und dann kannst du die Worte des Psalms 118 von ganzem Herzen mitsprechen. Wir haben den heute gehört, heute früh. Und ich möchte ein paar Worte nochmal wiederholen und wir werden es vielleicht jetzt viel mehr begreifen, was da drin steckt in dem Psalm. Psalm 118, ab Vers 18. Der Herr hat mich wohl hart gezüchtigt. Die Pforte ist eng. Aber dem Tod hat er mich nicht preisgegeben. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und den Herrn preise. Dies ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden durch es eingehen. Ich danke dir, denn du hast mich erhört und wurdest mein Heil. Den Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Seht ihr, Christus wurde verworfen. Und genau so ist er uns zum Eintrittstor zum Himmel geworden. Amen. Wir wollen zusammen das